AIDA ist ja so ein bisschen so, könnte auch für Oper an sich stehen, als einzelner Begriff. Ja, klassischer geht's kaum. Ganz blöd, warum habt ihr es in die Spielzeit gebracht?
Ja, in gewisser Weise auch aus dem Grund. Also wir haben natürlich sowieso als Stadttheater sozusagen den Auftrag, uns mit dem Repertoire zu befassen. Das machen wir ja auch sehr gerne. Neben dem, dass wir eben zeitgenössische Musik machen, Uraufführungen machen, Projekte machen. Und AIDA ist, wie du schon gesagt hast, in gewisser Weise ja prototypisch für das, was man sich unter Oper, wie wir sie sozusagen aus dem 19. Jahrhundert kennen, vorstellt. Und wir haben halt nach so einer ersten Spielzeit gesagt, wir wollen uns nochmal auseinandersetzen, auch mit dem, was so das Versprechen von großer Oper eigentlich ist. Was das Kraftwerk der Gefühle, wie es Alexander Kluge nennt, denn sein könnte. Ob das Material dem eigentlich noch standhält, den Erwartungen, die man daran hat. Und dafür ist AIDA erstmal so auf der Oberfläche ziemlich geeignet, weil es eben sozusagen erstens sehr bekanntes Stück ist und eine Dramaturgie vorweist, die eben sehr prototypisch ist. Und dann gibt es natürlich aber auch so auf der narrativen Ebene Dinge, die da interessant sind, weil sich AIDA ja auseinandersetzt in gewisser Weise mit so kolonialen Fragen auf der einen Seite, man kann auch sagen, es wird eine Gesellschaft beschrieben, die, obwohl es immer in so Repräsentationsbildern erzählt wird, kurz davor ist auseinanderzubrechen, wo Kriege beschworen werden, also wo wir extrem spannungsgeladene Situationen haben. Und das ist natürlich was auf der narrativen Ebene auch interessant ist und angesichts der gesellschaftlichen Situation, in der wir stehen.
Dann springen wir vielleicht sozusagen von dieser Begründung dafür, warum man es jetzt noch machen kann und hören kann und warum es hier in Halle auftaucht, zu der Story. Für all diejenigen, die es gar nicht wissen, was hinter diesem, ich habe vorhin nur so, um schnell zu finden, ne, gegoogelt. Wisst ihr, was man zuerst findet, wenn man AIDA eingibt?
Traumschiff.
Das Traumschiff, krass,
ja.
Oder?
Ja,
und zwar suchbegriffweise.
Leute antworten, wenn man von AIDA erzählt.
Das ist echt schlimm. Also ich dachte, das ist, naja, sei es drum. Worum geht's in dem Stück eigentlich schon?
Naja, im Prinzip ist es, wie Michael schon gesagt hat, die klassische Operngeschichte. Am Ende stirbt die Frau qualvoll, so wie immer. Also AIDA ist eine nach Ägypten verschleppte äthiopische Königstochter. Sie ist sozusagen Sklavin oder Geisel der vermeintlichen Hochkultur Ägyptens, die in Äthiopien kriegerisch unterwegs ist. Sie ist die Sklavin der ägyptischen Königstochter Amneris. Und in den Feldherrn Radames verliebt und er in sie. Und die beiden spekulieren auf ein gemeinsames Leben. Radames spekuliert aber auch auf die Führerschaft in dem bevorstehenden Feldzug gegen Äthiopien. Und das sind sozusagen zwei Dinge, die sich diametral entgegenstehen. AIDAs privates Gefühlsleben und ihre Hoffnung auf erfüllte, ich sag mal bewusst, bürgerliche Liebe, denn das ist das Konzept, was dahinter steht, und die politische Situation zweier verfeindeter Nationalstaaten, die durch ihre Bevölkerung zum Krieg auch aufgefordert und aufgehetzt werden. Der Feldzug findet dann sehr erfolgreich statt. AIDAs Vater wird auch, so wie viele Äthiopier, als Geisel genommen, und AIDA steht vor dem Konflikt, in Treue zu ihrem Vaterland zu verbleiben oder in Treue zu ihrem Geliebten. Der wiederum steht eigentlich vor einer ähnlichen Situation. Die Gegenspielerin von AIDA, Amneris, die ägyptische Königstochter, versucht zu intrigieren und intervenieren, eher auf einer psychologischen Ebene als auf einer der Handlungen. Es passiert eigentlich nicht besonders viel in AIDA. Es ist tatsächlich eine der Opern, die man, wenn man sich bei Wikipedia anguckt, auch verstehen kann. Oft hat man ja vor allem bei den Barockopern auch nach dem Lesen noch keine Ahnung, worum es da gehen könnte. Also Amneris versucht zu intrigieren und insgesamt gelingt das auch. Radames wird verurteilt zum Tode durch Erstickung in der Grabkammer und AIDA folgt ihm dahin und es gibt ein dramatisches Schlussduett im Ersticken. Also man könnte sagen, eigentlich alles so wie immer.
Indem sie, und das ist vielleicht auch nochmal interessant, indem sie eine bessere Welt besingen nach dem Tod. Also auch das sozusagen ganz typisches Ding der Oper im 19. Jahrhundert, dass der Tod letztendlich für eine Überwindung des Lebens, wie es jetzt gerade stattfindet, steht.
Was sehr trostvoll ist, ne?
Sehr trostvoll, genau. Und das kann man natürlich dann immer überlegen, wie man das wendet, ob das jetzt eigentlich so gemeint ist, dass sie da kitschig sterben oder ob es eigentlich eine Stellungnahme ist für das Leben. Ja, aber das ist eben auch sehr typisch eigentlich für Opern des 19. Jahrhunderts.
Mhm.
Was nicht ganz so typisch ist, ist, dass man von Verdi weiß und auch in der Musik hören kann, dass er eben dieses Trostvolle, den Verweis auf das Jenseits, dass er dem eigentlich nicht Folge leistet.
Das ist eben sehr interessant. Auch das Requiem von Verdi gibt es ja auch. Also Verdi ist ja unglaublich antiklerikal eingestellt gewesen. Das heißt, man weiß immer nicht so ganz genau, ob da nicht auch ein gewisser Hohn drin ist in diesen Behandlungen von solchen Motiven. Und Verdi ist auch ein absoluter Schwarzseher gewesen. Und das ist vielleicht eben auch grundsätzlich wichtig, all diese Geschichte, die da jetzt Jeanne erstmal erzählt hat, im fernen Ägypten unter Sklaven und so weiter und so fort. Letztendlich sind das ja immer nur Folien, auf denen aktuelles Zeitgeschehen oder Gefühlszustände gesellschaftlicher Natur erzählt worden und ausagiert worden sind. Und zwar im doppelten Sinne, einerseits im gesellschaftlichen Sinne. Es gibt eine interessante Äußerung von Verdi in seinem Brief, in Briefen an seinen Librettisten, auf die Frage hin, wie denn eigentlich der König in Aida zu sprechen habe, sagt dann Verdi zu dem Librettisten, er soll sich mal die Reden von Kaiser Wilhelm angucken. Dann gibt es auch in der Musik ziemlich klare Anleihen, so aus Marschmusik der Zeit.
Mhm.
Teilweise klingt sogar die Marseillaise an. Also ist eigentlich klar, er meint mit den Konflikten zwischen Äthiopien und Ägypten auch den aufkommenden Imperialismus in Europa. Das Stück ist ja geschrieben zeitgleich zum Deutsch-Französischen Krieg. Und Verdi ahnt eigentlich schon voraus, was da kommen wird, auch sozusagen in Fortschreibung dessen dann Anfang des 20. Jahrhunderts, also sozusagen dieser nationalistische Vortrieb, der da stattfindet. Das auf der einen Seite und dann natürlich aber auch so auf der persönlichen Ebene, also Jan hat es ja auch gerade schon gesagt, auch Vorstellungen davon, wie die unbedingte Liebe denn funktionieren soll. Also es werden sozusagen in der Oper immer Sehnsüchte und Ängste ausagiert, der eigentlich aus der Zeit der Lebenden, aber halt in einem anderen Gewand.
Ja, also du hast es vorher genannt. Jetzt ist es sozusagen in der Zeitgeschichte gesehen nicht nur das deutsch-französische Verhältnis und die Konstituierung von neuen Großmächten in Europa, wenn man so will, ne, mit dem Deutschen Reich, das da geeint ist auf einmal, sondern es ergreift ja auf einen sehr exotischen Moment. Ne? Also Ägypten ist so ein Sehnsuchtsort des 18. und 19. Jahrhunderts ganz stark. Ne? Die ersten Ägypten-Expeditionen unter Napoleon und überall hat man es in der Ästhetik wiedergefunden, Kunst und so weiter, tauchten so Elemente auf. Und Italien selber hat ja so kolonialistische Bestrebungen an Äthiopien, ne? Mit Eritrea als eigener Kolonie. Diese Art von Politik, die nicht nur außerhalb Italien ist, welche Rolle spielt denn das?
Na, man kann schon ziemlich klar sagen, Ägypten ist eine Chiffre für Hochkultur. Also diese Faszination des 18. und 19. Jahrhunderts für Ägypten rührt ja auch daher, dass man da drin auch die Wiege der eigenen Zivilisation fantasiert hat und diese Vorstellung eines geordneten, extrem funktionstüchtigen, technisch und gesellschaftlich auf der Höhe vielleicht sogar der eigenen Zeit sich befindlichen Staats, diese Fantasie in die eigene Geschichte zu legen, hatte, glaube ich, auch legitimatorische Zwecke für diese kolonialistischen Bestrebungen, aber auch für das, wie Nation-Building im 19. Jahrhundert in Europa funktioniert hat. Und Ägypten als eine ihrer Zeit vorausseiende Hochkultur ist einerseits eine Übersetzung für das, was die Europäer in der europäischen Oper gerne über sich selber erzählt haben wollen und hören wollen. Verdi hatte ja auch den Auftrag, Aida zu entwickeln für eine Uraufführung in Kairo, also in der ägyptischen Hauptstadt, die, man könnte sagen, auch geografisch mit diesem Opernhaus zerrissen ist zwischen ihrer eigenen Tradition und dem, was die Europäer da so an Vorstellungen westlicher Moderne importieren zu dieser Zeit. Also es gibt einen legitimatorischen Auftrag, über Ägypten zu sprechen. Gleichzeitig gibt es bei Verdi aber auch ganz possierliche Ägypten-Fantasien darüber, dass das eine matriarchale Kultur gewesen sein könnte, dass da Dinge vielleicht doch auch fundamental anders funktioniert haben könnten. Das sieht man auch an der Zeichnung der Protagonistin, dass sich die ganze Oper um die eher dreht und der Feldherr Radames und auch die Könige eigentlich eher wie so Marionetten da daneben stehen und auch nicht viel zum Fortgang der Handlung beitragen können. Also Ägypten ist, glaube ich, tatsächlich ein Sehnsuchtsort auf nationaler und persönlicher Ebene. Aber es gibt ganz klar bei Verdi auch schon, Ironisierung ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest einen bewussten Umgang damit, was diese Art der Emblematisierung eigentlich auch für Zwecke hat. Also diese Märsche, von denen Michael gerade sprach, die führt er nicht einfach nur auf in der Oper, sondern er führt die auch vor, wie die funktionieren, wie einfach die gestrickt sind, wie einfach auch Gefühlsproduktion für die Massen in Europa sich vorgestellt wurde zu dieser Zeit. Und das hängt, glaube ich, eng damit zusammen, wie er Überlegenheit auch skizziert.
Ja, also das war der Triumphmarsch, bei dem das ja eigentlich irgendwie sehr merkwürdig ist, dass diese Musik so gerne in so Weihnachtsprogrammen und so weiter gespielt wird. Weil,
das wäre so ein Gassenhauer, dem viele wahrscheinlich nicht mal Aida oder Verdi zuordnen genau, würden, weil der so isoliert
bekannt ist. Das ist der totale Gassenhauer. Die Referenz auf so Marschmusiken ist ja total klar und deutlich. Ich würde auch sagen, Verdi schreibt da absichtlich, sagen wir mal, einfach strukturierte Musik, um genau darauf auch abzuheben, was Jeanne eben gesagt hat. Ja, und der Marschtriumph markiert ja den Triumph der großen Ägypter über die Äthiopier. Und in gewisser Weise ist das eigentlich so wie der Triumph der westlichen Welt über sozusagen den Rest der Welt, was da eigentlich manifestiert wird. Und danach, beziehungsweise davor, geht es dann halt um das große Ägypten. Vorher war Kriegsgeschrei, also dass so ein Ding da so in so Festkonzerten gespielt wird, ist eigentlich wirklich irre, weil ein großer Teil ausgeblendet wird oder vielleicht auch wiederum nicht, weil sozusagen die Selbstzufriedenheit, mit der man aus unserer Perspektive sagen kann, ja, oh, schöner Triumphmarsch, ist vielleicht genau die, dass man das ungebrochen betrachtet und die andere Seite gar nicht in Betracht zieht.
Mhm. Michael von zur Mühlen, der hier gerade noch über den Triumphmarsch aus der Oper Aida spricht, vor allen Dingen, denen es jetzt eher nicht ganz so bekannt vorkommt, sitzt mit mir und Jeanne Bindernagel im Studio. Wir sprechen über Aida, denn die Premiere des Stückes in der Spielzeit steht ins Haus. Und wir hatten jetzt sozusagen den historischen Blick drauf. Wir haben versucht zu eruieren, was Verdi selber und in seiner Zeit damit machen wollte. Und du, Michael, hast gesagt, das, als Folie für gesellschaftliche Beschreibung von Gesellschaft und gesellschaftlichen Seelenlagen in seiner Zeit. Jetzt macht ihr ja nichts anderes. Ihr nehmt dieses historische Stück, setzt es fast 150 Jahre nach vorne in das Jetzt, und welche Geschichte möchtet ihr damit erzählen?
Wir machen so, man kann wirklich sagen, wir machen nichts anderes, sogar nochmal in einem anderen Sinne, als man das auch üblicherweise über Theater und Oper vielleicht sagen kann im Umgang mit ihren Stoffen. Denn unser Versuch mit Aida ist ein bisschen eine experimentelle Anordnung, die sich vor allen Dingen dem Wiederaufgreifen dieser Gefühlspolitiken, die in Aida drinstecken, verschrieben hat. Also unser Versuch ist gerade einmal nicht, den Stoff in die Gegenwart zu transponieren auf der Ebene einer Bebilderung und neuen Erzählung. Michael sagt an der Stelle immer gerne Aida in der Wohnküche oder Aida als Putzfrau. Also das sind nämlich so Bilder, die in den emblematisch gewordenen Aida-Inszenierungen der 80er bis Nuller Jahre immer wieder zu finden waren, um diesen Konflikt der Exotisierung und Unterdrückung in die Gegenwart zu holen. Und da gab es sicherlich sehr, sehr kluge und auch für uns relevante Inszenierungen, auch für unsere Umgangsweise relevante. Aber unser Versuch ist jetzt vor allen Dingen immanent aus der Musik heraus die Frage, wie werden Gefühle in der Oper angeheizt, produziert, verstärkt, in politische Bahnen gelenkt oder vielleicht auch freigesetzt, emanzipatorisch. Diese Fragen, die ja für Verdis Zeit mit Aida auch schon behandelt werden, diese ins Zentrum unserer Spiel- und Inszenierungsweise zu stellen. Mhm. Und man kann sich das vorstellen, vielleicht als Eingang zu diesem Thema, dass das Bühnenbild, das 1880 in Paris für die Pariser Uraufführung in der Grande Opéra verwendet wurde, dass das als eine Art Reminiszenz auf unserer Bühne auftaucht. Also wir haben in Paris die Vorlagen für die Zeichnungen für dieses Bühnenbild fotografiert. Die sind ja alle gemalt worden, sehr kunstvoll und detailreich, und haben diese Fotografien der Vorlagen vergrößert, sodass wir sie als Hänger auf unserer eigenen Opernbühne zeigen können. Also es gibt eigentlich eine Erinnerung an diese Uraufführung oder die Pariser Uraufführung auf unserer Bühne, und gleichzeitig ist natürlich erkennbar, das ist jetzt nicht der Versuch museal, das erneut einfach aufzubauen, sondern sich zu fragen, was lässt sich eigentlich heute da drin spielen?
Mhm. Habe ich richtig verstanden? So eine Art Medienkompetenz angelehnte Analyse, also wenn man so will, was sozusagen Wirkungsweise und sowas angeht von Musik, Text und Bild, oder?
Ja, in gewisser Weise ja, also die Inszenierung nimmt halt, weil die Aida in gewisser Weise ja sowas Prototypisches auch hat für Oper, nimmt die Inszenierung eben Oper als Oper sozusagen auch in den Blick. Ich habe auch immer gern gesagt, wir arbeiten in gewisser Weise auch an einem Opern-Essay. Mhm. Das heißt, wir gucken uns auch an, was Oper eigentlich war, wie sie funktioniert hat, und das natürlich auch immer als ein bürgerliches Repräsentationsmedium. Also unsere Solisten laufen da auf der Bühne dann eben auch nicht rum wie Ägypter gekleidet, sondern die sehen so aus wie das Bürgertum von 1870, ja, was ja damals die Sänger sozusagen privat hätten sein können. Also wir zeigen eben sozusagen, wie sich eine bürgerliche Gesellschaft anhand dieser Musik performt, in gewisser Weise, ja. Und das in diesem historischen Setting, also wirklich in diesen gemalten Bühnenbildern, die wir auch so schön funzelig beleuchten. Dann haben wir auch das Portal der Operhalle rekonstruiert, wie es vor dem Krieg aussah und so. Also wir machen schon in gewisser Weise eine Art Seance am Anfang, sozusagen die historische Oper, aber natürlich eben schon auch mit einem Bruch, weil wir von vornherein eben bei den Solisten als sozusagen bürgerliche Repräsentanten vor allen Dingen den Blick darauf richten, nicht realistisch die Handlung zu erzählen, sondern sich selber als wichtige Persönlichkeiten da in gewisser Weise auch in Szene zu setzen. Und dann kommt sozusagen eine andere Konfliktlinie dann nochmal in das Stück rein, als das so normalerweise, glaube ich, stark in den Fokus gerückt wird. Für mich ist eine Hauptkonfliktlinie eben die zwischen diesen Eliten, die Solisten repräsentieren, und dann dem Volk, dem Chor. Und es gibt so ein Stichwort, was ich ziemlich wichtig finde für die Inszenierung: ein Chor wird unruhig. Insofern, dass die zunehmend in der Inszenierung sagen, die da oben repräsentieren uns nicht mehr. Indem die zunehmend als eine heterogene Masse, die in gewisser Weise sehr unzufrieden zu sein scheint, anfangen, von Dingen zu singen, die sie unbedingt haben wollen, wie zum Beispiel ein großes Ägypten. Die davon anfangen zu singen, wir brauchen Krieg. Die davon anfangen zu singen, dass irgendwie alles anders sein müsste. Und die zunehmend anfangen, eben diese Solisten vorne auch nicht mehr zu akzeptieren und unter Druck zu setzen und auch zunehmend anfangen, diesen Platz dann da vorne einzunehmen und die Solisten anfangen zu überrennen. Und das ist für mich ein Sinnbild für eine gesellschaftliche Situation, die wir gerade auch in gewisser Weise spüren zunehmend. Und das ist natürlich dann irgendwie interessant, dass man auf beiden Ebenen das erzählt. Man erzählt es auf der Ebene der Geschichte, denn selbst Aida oder selbst Amunasro, ihr Vater, sind ja auch Repräsentanten einer Elite. Sie sind sozusagen die Führer von den Äthiopiern, stehen zwar im Konflikt mit den Ägyptern, aber sie sind sozusagen trotzdem ja Oberschicht. Ja? Und das Volk, das eben da anfängt, dagegen aufzubegehren, eben auf der Ebene der Geschichte findet das statt, aber es findet eben auch auf der Ebene des Theaters eigentlich statt, weil sozusagen ja immer klar ist, normalerweise die Soli stehen vorne und der Chor ist bitte hinten Garnitur oder sozusagen Bild, und wir fangen an, das eben umzudrehen. Und darüber kommen sozusagen dann andere Dinge auch in die Inszenierung rein, und es ist auch so, dass wir zu dem, was sagen wir mal, die reine Bebilderung der sozusagen Uraufführungsgeschichte, wo wir mit Anleihen arbeiten, wir auch mit anderem Material reingehen, also auch mit zeitgenössischen dokumentarischen Aufnahmen, auch mit anderen Texten teilweise, sodass dann auch angefangen wird, das Ding sozusagen ein bisschen zu kollagieren. Und das auch in gewisser Weise aus einem Gedanken heraus, was Oper eigentlich früher mal war. Ich finde ja einen Begriff sehr gut, dass Oper eigentlich im 19. Jahrhundert ein multimediales Gesamtkunstwerk schon immer war. Und multimedial, damit verbinden wir heute natürlich was anderes als damals, aber damals war das quasi multimedial. An der Pariser Oper ist auf dem höchsten technischen Standard gearbeitet worden. Die haben die modernsten früher Gaslampen, dann später elektrischen Beleuchtungsanlagen, Bühnentechnik verwendet, aufwendigste Malwerkstätten gehabt. Also das war in gewisser Weise so eine richtige Factory für ein zusammengesetztes mediales Kunstwerk. Und wenn wir das weiterdenken wollen, sozusagen, ist das eben eine Arbeit zu sagen, wir gehen heute dann auch um mit anderen medialen Wirklichkeiten und Möglichkeiten und verstärken auch nochmal eben eher das Prinzip der Collage von Oper und gar nicht unbedingt das Narrative, weil das nicht, eigentlich nicht unbedingt das zentrale Ding ist von Oper. Man ist nicht unbedingt in die Oper gegangen, um eine bündig erzählte Geschichte zu bekommen, sondern eher um Wirkungen zu erleben und sagen wir mal jetzt mit schroffen Effekten auch zu arbeiten und mit unterschiedlichen Schichtungen eher zu arbeiten.
Und dieses Erleben von Wirkung, das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen wollen, weil das eben für eine Arbeitsweise heute mit AIDA und als Inszenierung auch bedeutet, dass man diese beiden Parteien, von denen Michael jetzt inhaltlich gesprochen hat, die Elite und das Volk, beides natürlich auch in Anführungsstrichen, und Solisten und Chor, dass man sich da nicht einfach entscheidet für eine dekonstruktive Haltung. Das wäre ja sehr leicht zu zeigen, wie Bürgertum seine Überlegenheit auch über nationalstaatliche Begriffe manifestiert hat oder warum die Rede vom Volk und von der Nichtbeteiligung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen damals wie heute auch von blinden Flecken durchlaufen ist. Also das spielt natürlich eine Rolle, sich auch zu diesen Phänomenen kritisch zu verhalten. Aber gleichzeitig wollen wir eben auch an das anknüpfen, was die Oper als Versprechen eines multimedialen Gesamtkunstwerkes mitgegeben hat, nämlich ein Ort zu sein, an dem gesellschaftliche Erfahrungen ihrer Zeit jeweils erstmal nicht abgebaut, sondern intensiviert wird. Also wo Dinge größer vergrößert werden, um sie vielleicht auch erstmal sag, benennen und denkbar zu machen und wo Gefühlshaushalte in Wallungen gebracht werden. Und das erstmal nicht nur als einen präfaschistoides Schreckensbild, wie das ja sonst irgendwie gerne auch interpretiert wird, zu verstehen, sondern auch als ein vielleicht sogar emanzipatorisches Versprechen, dass da über Grenzen des unterschiedlichen Denkens hinweg da auch eine Form des gemeinsamen Erlebens momenthaft möglich sein könnte. Und dass dieses Erleben im Moment Gefühlspolitiken überlassen wird, die wir eigentlich uninteressant bis problematisch bis hochproblematisch finden. Und das ist eine Antwort eines anderen aufwertenden Umgangs mit Gefühlen, der aber nicht politisch agitatorisch ist, geben könnte in der Kunst. Das ist so ein bisschen die kleine Idee dahinter, die wir uns stellen.
Spannender Anspruch, weil das natürlich auch ganz deutlich eine Konfliktlinie zwischen Publikum und eurer Idee ziehen kann. Denn der bürgerliche Adressat, der sitzt in der Oper. Ja, das muss man sich nichts vormachen, da hat sich nicht viel verändert. Wer geht in die Oper? Es geht eher eine Schicht in die Oper, die nicht ganz bildungsfern ist und die sich das auch leisten möchte. Zeitlich, finanziell ist es hier in Halle ja nicht so die Frage, aber vor allen Dingen zeitlich sein Wochenende zum Beispiel damit zu verbringen, an die Oper zu gehen, sie hübsch zu machen. Die dann auch gerne, zumindest war das in euren Operngesprächen im Nachgang zu erleben, schon hin und wieder eher was Wertkonservatives auch erwartet und nicht sich selbst vielleicht zum Problem gemacht sehen möchte und schon gar nicht multimedial unterhalten werden will, sondern in der klassischen Aufführung. Also quasi ein Vorhaben, das weiter beschreitet, was ihr von Anfang an schon vorantreibt, einen lebendigen Auseinandersetzungsort Oper. Das als Zusammenfassung dessen, was ich jetzt verstanden habe oder was ich prognostizieren würde, was ja schön wäre, weil es ja in eurem Interesse ist, der ist ja nicht Streit, sondern es ist ja das darüber reden. Aber in der Möglichkeit der Interpretation dessen, was zu sehen ist, natürlich auch ein so weites Feld, dass man es nicht sehen muss, was ihr gerade beschrieben habt. Wie ist denn die Begleitung dafür? Weil dieser Anspruch, darüber nachdenken zu wollen, gemeinsam und darüber sprechen zu wollen, der braucht vermutlich mehr Moderation, als nur das Stück zu besuchen.
Das weiß ich nicht. Also das ist auch der, also in diesem Rückgriff auf, sagen wir mal, ein ästhetisches Instrumentarium, das alt ist, also durch diese Kostümierung und das Bühnenbild und auch eine Spielweise. Wir sind ja in der Oper heute eher gewohnt, dass realistisch gespielt wird. Ja, also, dass man eben Sänger in ein realistisches Setting bringt und auch eher in realistisches Dialogdenken und so weiter und so fort. Und ich glaube, oder man weiß eigentlich ziemlich genau, dass im 19. Jahrhundert das anders war. Da haben die Sänger eigentlich eher sich selber performt und gar nicht unbedingt Handlungen bebildert. Mhm. Also und in diesem Rückgriff, sagen wir mal, auf solche ästhetischen Mittel, ist es einerseits eine Auseinandersetzung mit diesen Mitteln, und aber gar nicht unbedingt nur eine kritisch-ironische oder so, sondern schon auch nochmal ein Gedanke, was war das denn eigentlich mal? Habe ich aber schon auch ein bisschen die Hoffnung, anders verführen zu können. Also auch sagen wir mal, wirklich im Verhältnis von Bühne und Zuschauerraum anders in ein lustvolles Ding reinzukommen, in eine lustvolle Auseinandersetzung reinzukommen, als, sagen wir mal, so ästhetische Wege, die wir in der letzten Spielzeit hatten. Mhm. Weil es eine Erwartung schon auch eher wieder bedient, aber auf eine sehr fremde Art und Weise. Einerseits das und andererseits würde ich auch sagen, das Problem, was in AIDA beschrieben wird von letztendlich ja immer Unterdrückungsmechanismen, um die es geht in dem Stück, davon kann ich mich ja gar nicht ausnehmen als Opernmacher. Also ich bin in gewisser Weise ja genauso auch Teil des Systems und bin sozusagen jetzt hier an einer Institution beschäftigt, die ja auch Widersprüche beständig reproduziert. Also wenn es zum Beispiel um die Frage geht, wer geht da eigentlich hin und so weiter, für wen macht man das Programm, wer wird da ausgeschlossen und so weiter und so fort. Also ich bin ja genauso Teil des Systems, deshalb würde ich sagen, ist der Abend in dem Sinne gar nicht belehrend. Mhm. Oder ich möchte den Abend gar nicht belehren, sondern ich möchte den Abend eher als eine Reflexion, eine lustvolle. Und die Hoffnung ist schon, dass es dadurch, dass es auch sehr unterschiedliche mediale Angebote sozusagen da gibt, in dem über Brüche einerseits gearbeitet wird, aber auch über Affirmation, dass das ein Abend ist, der, selbst wenn man nicht alles versteht, immer, aber zumindest immer faszinieren kann.